und willkommen zu einer neuen Mein MMO News Show. Hier als Podcast mit meiner Wenigkeit Alexander Leitsch als Moderator. Ihr hört mich ein letztes Mal bei der Begrüßung, zumindest auf absehbare Zeit. Denn ab der kommenden Woche ist unsere Chefin Leia Jankowski zurück aus ihrem Sommerurlaub und wird euch dann hier wieder mit den neuesten News der Woche begrüßen. Neben mir habe ich wieder eine Person an meiner Seite, die ihr auch aus den letzten Wochen, Monaten und Jahren kennt. Und das ist der Gerd Schumann. Hallöchen.
Ich grüße euch.
Und gemeinsam sprechen wir über 6 Themen in diesem Podcast. Und los geht es mit der New World Beta. Die ist für uns noch super, super frisch und super, super neu. Wir nehmen den Podcast ja immer ein paar Tage eher auf, als ihr ihn dann schlussendlich hören könnt. Da werden wir euch also die ersten initialen Eindrücke so ein bisschen vorstellen können. Dann sprechen wir über einen Spieler, der geheime Militärdokumente geleakt hat, um einen Panzer realistischer zu machen. Wir werden ein bisschen über Philipp Amthor und die Kampagne Gamer für die CDU zu gewinnen sprechen. Dann haben wir nochmal, wie auch schon in der letzten Woche, das Thema Final Fantasy und WoW mit auf dem Programm. Da gibt's wieder ein paar neue Entwicklungen und inzwischen hat sich auch der Chef von Final Fantasy zu dem Thema geäußert. Dann haben wir etwas zum Thema Twitch, beziehungsweise in diesem Fall war es eine Gaming-Stuhlfirma, die humorvoll ein paar neue Kunden gewinnen wollte und daraufhin einen riesigen Shitstorm geerntet hat. Und zu guter Letzt schauen wir noch mal ein kleines bisschen auf das MMORPG Swords of Legends, auf die Verkaufszahlen und die ersten Reaktionen, beziehungsweise die neuen Reaktionen, die es inzwischen gegeben hat. Los geht's aber mit New World. Und da startete die Beta am 21. Juli, offiziell um 18.30 Uhr. Los ging's aber für die meisten schon ein bisschen eher, so gegen 18 Uhr. Und die, die wirklich frühzeitig zugeschlagen haben, hatten auch Glück, denn sie kamen auf die Server und konnten spielen und das auch relativ problemlos. Alle die, die aber so wie ich brav gewartet haben auf so 18.25 Uhr, 18.30 Uhr, die standen plötzlich in stundenlangen Warteschlangen. Und das, die Warteschlangen waren teilweise echt riesig, mit 7 bis 12 Stunden waren offiziell ausgeschrieben. Und selbst wenn man dann mal die Zeit gewartet hat, ist man am Ende auch noch aus der Warteschlange rausgeflogen, wenn man Pech hatte. Beziehungsweise es kam dann zu Serverproblemen. Also der Ansturm auf New World war zu Release der Beta wirklich sehr, sehr groß.
Darf ich anmerken, ich habe es vorher gesagt. Ich habe es vorher genauso gesagt. Ich bin sehr stolz auf mich. Ich hab gesagt, das wird genauso laufen, weil das Interesse an New World riesig ist und auch Amazon ist so riesig und kann das alles sicher, werden da in genau diese Falle laufen. Ja, also das war wirklich abzusehen. Denn die Dimensionen überraschen dann immer selbst. Also David hat mir gestern einen Screen gepostet, New World auf Twitch mit 750.000 Zuschauern, das größte Spiel. Und das war auch etwas, wo ich mir sicher war, wenn New World funktioniert, dann über Twitch, dann immer die Dimensionen, in denen es funktioniert, ob die jetzt dann 500.000 haben und sind Erster oder 800.000 und sind Erster oder ob sie auf Steam auf Platz 3 einsteigen oder auf Platz 1, das ist dann immer schwer zu sagen, aber es war wirklich, also 100% sicher, dass das einen riesen Antrag gibt und dass es zu diesen Warteschlangen kommen wird. Also es hätte mich gewundert, wenn das anders gewesen wäre.
Ja, das definitiv, aber trotzdem finde ich die Zahlen vor allem dafür, dass es halt eine Closed Beta ist, sehr, sehr groß. Also du hast gerade schon Steam angesprochen, da waren im Peak über 190.000 Menschen gleichzeitig online. Nur um da mal so einen kleinen Vergleich zu geben, wir werden ja nachher noch über Solo sprechen. Solo kam halt zu seinem Release auf lediglich 18.000 Spieler und das ist halt nicht mal ein Zehntel von dem, was New World jetzt hatte.
Wenn man sagen muss, Closed Beta, wenn Vorbesteller rein dürfen, die Leute bei Amazon vorbestellen und dann später canceln, nehmen, haben wir den Code schon und so weiter, da gibt's ja auch so kleine Tricks, haben wir auch darüber berichtet, also die Closed Beta ist hier nicht so wirklich closed, sondern es ist ja mehr so eine Leute, kommt ruhig rein Beta, also kann man ja schon sagen.
Wobei es gibt halt keinen Fortschritt, den man behält. Das ist so ein bisschen dieses zweischneidige Schwert der Beta, weil es gibt auch ein paar Leute, die sagen, ja gut, ich könnte halt jetzt schon New World spielen, aber warum zur Hölle soll ich? Mein Fortschritt ist am Ende August, wenn dann der Release stattfindet, sowieso wieder weg und ich habe diese ganze Zeit umsonst vertan. Aber du hast natürlich recht, man kann super, super tricksen mit der Vorbestellung und sich so einen Beta-Key nicht erschummeln, aber man bekommt halt so einen Beta-Key. Es gab auch eine Menge Giveaways, also ganz, ganz viele Influencer, die werden ja jetzt auch gerade in so eine große Marketingkampagne von Amazon reingezogen. Die haben ja auch Keys bei sich verlost und so. Also ja, es ist schon nicht so schwer, in diese Beta reinzukommen.
Es ist einfach, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, warum Solo so schlecht läuft oder beziehungsweise warum es gut läuft, aber es kaum wen interessiert. Oder warum Crawfall wirklich gar keinen juckt, also nicht mal hier im Westen. Und dann hast du halt als Antwort, ja, Solo hat eine klare MMORPG-Nische mit dem Asia-Setting, das schreckt schon viele ab. Und Crawfall war lange in der Alpha und das ist ohnehin nur ein Nischenspiel. Und Amazon ist McDonald's, also Amazon ist Fastfood, das soll jedem schmecken, das merkst du auch. Und die Marketing, gar nicht negativ gemeint, also einfach Amazon ist McDonald's, ist gemeint mit Amazon ist New World, ist ein Spiel für jedermann. Es soll jeder Mann und jeder Frau, es hat keine klare Nische, es soll sich an möglichst viele richten. Es hat auch nicht diese MMOPG-Ausrichtung, wo die Leute gleich an Excel-Tabellen denken und an ich muss 220er würfeln, um hier weiterzukommen, sondern wirklich mehr an diese moderne Abenteuerwelt, Open World, Co-op, Survival, all diese Buzzwords, könnte auch auf PS4 laufen, Spiel, so in Richtung, wir sind wie mehr wie Skyrim als wie WoW, das ist so das, was bei den Leuten ankommt. Und das hat dann schon maximale Zugkraft. Und wenn dann Leute wie war Rotbart hat Aspern Gold gespielt
wahrscheinlich. Ja, ja klar, schon, der hat vor über 200.000 Menschen gestreamt.
Ja, also wenn dann Leute wie Aspern Gold, die dann eben noch große Mengen reinbringen, das wird eine ganz spannende Frage sein, wer New World streamt. So, ich habe das mit David auch besprochen. Wenn die Leute kriegen, diese mehr so Casual Gamer, mehr so Social Gamer, so in Richtung Valkyrie, Sykuno, diese Clique, Corpse Husband, dann wird das brutal. Also dann geht das aus der MMOPG-Ecke raus und geht in die Among Us Steam-Hit. Ich verbringe da meinen Abend und höre, wie Leute labern, Ecke rein. Und dann könnte das Dimensionen annehmen, wo es nicht mehr um das Spiel geht, sondern darum, ja, dabei in so einer Gemeinschaft zu sein, miteinander zu reden, miteinander Zeit zu verbringen, wo das Spiel zu so einer Art
Lifestyle, gemeinsamen,
ne, so ein bisschen. Ja, so man sagt Third Place dazu, also wie so ein Jugendraum, in den du gehst nach der Schule. Also Third Place ist halt nicht die Arbeitsstelle, nicht das Zuhause, sondern so ein gemeinsamer, niedrigschwelliger Ort, um sich zu treffen. Das war eine Weile, war das Fortnite für die jungen Leute. Ich höre mich echt schon an, oh Mann, ich muss echt aufpassen. Ich vergreise zusehends. Also eine Weile war das Fortnite für Teenager zum Beispiel, die einfach nach der Schule dann auf dem Sofa saßen, dann mit ihren Freunden in Fortnite gehangen. Und Among Us war das eine ganze Weile, das ist dieses Spiel, wo man sich gegenseitig bedrückt und belauscht und so weiter. War das während der Pandemie für viele. Und wenn New World es schafft, noch mehr Leute zu begeistern als die MMORPG-MMO-Spieler, sondern in diese Casual, ich verbringe gerne Zeit mit anderen Ecke reinzukommen, dann wird das groß. Das ist die Frage, ob das funktioniert.
Was ich halt sehr, sehr spannend fand, so schon vorab vor dem Start, war halt, wie viele Streamer und Influencer, die sich so ein bisschen eingekauft haben. Ich weiß nicht, ob du diese Kampagne gesehen hattest mit den drei Fraktionen. Ich bin Team Router, ich bin Team Syndicate und so weiter. Wo dann plötzlich so Leute wie Gronkh und wenig überraschend, Entenburg, der mit uns im MMORPG-Podcast war letzte Woche, der war auch Teil dieser Kampagne. Aber da haben die sich halt ganz, ganz viele, Annie the Duck und sowas, ganz, ganz viele deutsche YouTuber auch rangeholt, die dann halt das Spiel so ein bisschen repräsentieren sollen zum Start. Ich meine, es passt natürlich absolut zu Amazon und dieser Idee, das Spiel halt auch über Twitch groß zu machen, sich da frühzeitig so große Influencer mit ins Boot zu holen.
Ja, ich will jetzt nicht meckern, aber wahrscheinlich wäre das nicht nötig. Also es ist ja schön für Entenburg, wenn er da jetzt ein bisschen Geld bekommt oder auch anderes Thema. Wir haben bei Riot Games gesehen und Valorant, dass du den Influencern kein Geld geben musst, wenn die Geld riechen. Also wenn die merken, sobald ich New World streame, habe ich 50% mehr Zuschauer und die Leute hauen mir mit Donations die Bude ein, dann kommen die trotzdem. Also du musst dann tatsächlich diese Influencer-Kampagne, das können die machen ja immer zum Start, um die Leute zu begeistern, aber wahrscheinlich wäre das nicht unbedingt nötig. Also ich nehme stark an, Entenburg hätte das trotzdem 8 Stunden am Release-Tag gezockt und Aspern Gold hätte das auch 12 Stunden gezockt, weil das einfach dann das Spiel ist, was alle spielen. Also Twitch ist total ein Hype-Kanal, ein total zyklischer Kanal. Das, was alle spielen, spielen alle, weil es alle spielen. Also es müssen eigentlich nur 2-3 Leute müssen so die Richtung vorgeben. Dann muss das bei, dann müssen andere sehen, oh, meine Fans haben Bock drauf. Und dann bist du schon in deinem Kanal und dann fangen Leute an. Ey, ich spiele doch mal New World. Ey, ich spiele doch mal New World. Ich spiele doch mal New World mit dem und dem. Und dann hast du schon, dann spielen das deine Partner bei Twitch und dann bist du da eigentlich automatisch im Sog. Denen geht's genauso wie uns. Wenn du Kumpels hast und dann nervt dich jeder, spiele doch mal New World mit uns, spiele New World mit uns, kannst du auch nicht sagen, nee, ich spiele jetzt weiter Guild Wars 2, geht weg. Ja, dann bist du halt auch dazu geneigt, zu wechseln, das mal anzuschauen.
Ja, aber gerade deshalb finde ich diese Kampagne eigentlich sehr, sehr klug, weil sie haben sich viele, viele Leute an Bord geholt, die eben eigentlich nicht mit MMOs und MMORPGs unbedingt was zu tun haben. Irgendwie Rocket Beans waren mit dabei. Das sind halt auch gerade so im deutschen Raum, finde ich, Influencer, die ich jetzt nicht in diese MMO-Schiene verorten würde und die halt jetzt Werbung dafür machen.
Rocket Beans haben auch Rust gespielt. Das ist halt so. Das sind ja keine, wir denken immer so MMOs und MMOPGs, das ist heute nicht mehr so krass. Du kannst diese klare Abgrenzung nicht machen. Also ist New World, ist kein MMOPG, das wollen sie nicht sein. Es ist ein MMO, aber eigentlich ist es auch egal, weil es ist irgendwie ein Spiel für alle, für die Community, für Social, wo man dann gemeinsam was erreichen kann und das ist dann wichtiger für die Leute, glaube ich. Ob das dann MMO ist oder MMOPG oder das ist im Kern, was ist denn Rust? Rust ist ein Survival-MMO, aber ist das wichtig? Ja, es ist halt so, was ist denn Animal Crossing? Ja, was ist denn Among Us für ein Genre? Ist irgendwie Multiplayer, Koop, Survival?
Ja, stimmt schon. Also es ist halt mehr das Soziale, was dann halt in dem Fall eine Rolle spielt. Ich find's halt trotzdem spannend, weil ich komme aus der MMORPG-Schiene und ich find's dann halt auch super spannend, was halt MMORPGler zu dem Spiel sagen. Und da gibt's ja tatsächlich sehr, sehr geteilte Meinungen. Ich habe ja die News jetzt gerade frisch geschrieben, quasi Lob und Kritik zum Start der Beta. Und da ist ja gerade das Kampfsystem, glaube ich, so wirklich das, womit das Spiel für einige steht und fällt. Die einen sagen halt dieses taktische, so ein bisschen Dark Souls-mäßige, ich muss mehr blocken, muss ausweichen, hab wenig Fähigkeiten. Das ist super cool, das bringt mal frischen Wind rein. Da hieß es dann irgendwie Risk versus Reward spielen und das macht Spaß und da haben die Leute Lust drauf. Und auf der anderen Seite hat man dann so unheimlich viele Spieler, die sagen, ja, ich finde WoW viel geiler, ich mag's, meine Rotationen zu haben, ich brauch mein Tap-Targeting und so. Ich glaube, das ist so mit das kontroverseste Feature, was New World gerade bieten kann, das Kampfsystem.
Ja gut, du kannst ja nicht jetzt jedes Spiel auf die nächsten 50 Jahre von WoW das Kampfsystem nehmen. Also irgendwann muss man sich auch mal weiterentwickeln. Also ich weiß, dass das viele mögen und ich weiß, dass viele gewohnt sind. Aber also ich glaube, langfristig damit wird man halt leben müssen, dass das Tap-Targeting ein Konzept ist, was echt nur eine Nische anspricht. Wenn du in einem Videospiel, den du noch nie MMORPGs gespielt hast, das Tap-Targeting-System erklärst und das Rotationsprinzip und Global Cooldown von 2 Sekunden nach jeder Fähigkeit, der kommt ja gar nicht klar. Es ist einfach komplett unüblich im Gaming insgesamt, wie MMORPGs gesteuert werden. Das hat ja mehr als von einem Rundenstrategiespiel schon fast.
Ja klar, da kommt dann halt auch dieses Min-Maxing, Rotationen fahren, möglichst viel DPS auch so ein bisschen her. Man kann da halt sehr, sehr gut Theory craften, wenn das halt alles so ein bisschen strukturiert ist. Und das ist es ja jetzt halt bei New World nicht. Bei New World ist es halt wirklich so, du haust halt drauf und es ist wichtiger, dass du eher den Schaden an dir vermeidest, als dass du irgendwie die perfekte Rotation fährst.
Ich glaube, wenn du eine größere Zielgruppe ansprechen willst, dann kannst du nicht mit Tap-Targeting kommen. Also Tap-Targeting ist wirklich nur für die MMORPG-Nische, für Leute, die lange WoW gespielt haben, die von anderen MMORPGs kommen. Aber wenn du aus anderen Spielen kommst und das will ja Amazon erreichen, dann kannst du damit nichts anfangen. Also Amazon hat als Zielgruppe, das ist immer, da rasten immer MMORPG-Spiele aus, wenn man das sagt. Die haben als Zielgruppe auch Leute, die von Warframe kommen oder die von Destiny kommen oder die von Rust kommen oder GTA 5 kommen oder so. Es ist eine ganz breite Zielgruppe. Die wollen nicht nur die Spieler, die mit MMORPG gerade müde sind und die vielleicht Final Fantasy 14 schon kennen und die von Guild Wars 2 weggehen, sondern die will man auch, aber nicht nur, sondern die Zielgruppe ist schon deutlich breiter. Das siehst du dann auch daran, wenn du sagst, die haben sich Gronkh geholt und Rocket Beans, die wollen natürlich eine maximale Zielgruppe erreichen. Ja. Und dann ist das eben nicht nur auf die MMORPG-Spiele beschränkt. Die wollen sie aber natürlich auch, weil MMORPG-Spiele ein super dankbares Publikum sind, weil die grinden ohne Ende und sich in ein Spiel verlieben und es groß machen können. Und
Hast du gerade gesagt, MMORPG-Spieler sind dankbare dankbare Community.
Großartige Zielgruppe, ja, ganz klar. Oh. Den hast du doch lieber in deinem Spiel als so ein Shooter-Spieler, der alle 2 Sekunden einen neuen Kick braucht. Wenn du ein MMORPG spielst, sind ja auch oft treu. Die Leute spielen ja MMORPGs über Jahre. Klar willst du die haben.
Okay, ja. Aus der Perspektive, ja. Ich kenne halt auch die toxische Seite.
Aber ja, natürlich. Aber die toxischen spielen auch weiter. Es gibt ja Leute, die seit 10 Jahren WoW hassen und trotzdem spielen sie es jeden Tag 8 Stunden. Ja, die hast du ja auch. Ich will nicht mehr aus der Marketing-Ecke kommen. Die Frage ist halt mit New World. Ich habe ja schon gesagt, was ich große Probleme sehe in dem PvE-Content-Bereich des Spiels, weil die Entwicklungsphase so schwierig war und sie relativ lange in eine komplett andere Richtung entwickelt haben und dann relativ kurzfristig umschwenken mussten und ich da schon Schwierigkeiten sehe, weil der Anspruch an den PvE-Inhalt eines Spiels und dann das abwechslungsreiche Endgame und dann ein Midgame, wo man vorankommt und dann Atmosphäre und so weiter, die sind extrem hoch mittlerweile bei vielen Spielern und das wird New World meiner Ansicht nach nicht erfüllen können. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie sie das packen sollen.
Ja, ich habe jetzt die ersten 12 Level dann tatsächlich heute Morgen noch geschafft, so kurz vor der Arbeit. Und ich muss halt auch sagen, es spielt sich halt wirklich sehr, sehr leicht, sehr, sehr casual, sehr, sehr gemütlich. Und ich denke mal, das ist auch quasi die Marschrichtung erstmal. Wer halt wirklich hardcore das spielen will, wird wahrscheinlich ins PvP rutschen müssen. Aber so richtig krasses PvE-Endgame fühle ich da jetzt auch nicht bei dem Spiel.
Auf jeden Fall ist es das größte Release, MMO-Release seit 2019, seit Anthem Division 2 kam. Das kann man jetzt schon sagen. Also vom Impact her ist es riesig.
Was war mit Warzone letztes Jahr?
Ja, Warzone ist eher Shooter-Bereich. Ist schon groß, aber war auch eher so ein Beiboot-Projekt. Das ist, glaube ich, für MMO-Fans, Social-Fans nicht so spannend. Da geht es wirklich mehr um Shooter-Gameplay.
Ja, kommen wir noch zum großen Kritikpunkt an dem Spiel. Das ist was mich auch überrascht hat. Also ich habe da überhaupt, vielleicht liegt es wirklich daran, dass ich auf dem Fashion-Auge blind bin. Ja, aber das Thema Charaktererstellung. Ich weiß nicht, im Sommer 2020 war die halt quasi überhaupt nicht vorhanden. Da hatte man die Auswahl zwischen irgendwie 4 Gesichtern, 4 Frisuren und Happy Birthday, das war's. Jetzt haben sie die erweitert und kriegen halt immer noch einen riesigen Shitstorm. Und ich hätte nie gedacht, dass da Leute so scharf drauf sind. Also wir haben ein paar bei uns in den Kommentaren gehabt, die gesagt haben, ich gebe das Spiel zurück, ja, unser Leser Phantom Dancer, weil ich keine Auswahl im Charaktereditor habe. Das hat mich ein bisschen schockiert.
Ja, ja, gerade bei Leuten, die von Asien mit OPGs kommen, da ist Charakterauswahl extrem wichtig, extrem ausgeprägt. Wir kennen das ja bei Black Desert, das ist ja schon fast ein Fetisch, wie viele Slider du hast, da wo du noch jeden Millimeter und dann die verschiedenen Farbschattierungen, also die normalen reichen nicht ein paar Farben, sonst muss dann noch genau abgestimmt werden, wie rot, wie dunkel das Schwarz ist und wie hell das Gelb ist und so weiter. Das ist so, die Leute sind verrückt nach Charakterfixierung oder es Leuten völlig egal. Also es gibt wirklich diese zwei Pole. Die einen sind halt nach 2 Minuten durch mit der Charaktererstellung. Die sagen halt hier, Mann, Bart reicht mir, Brille noch, cool, ja, fertig.
Ja.
Die sich auch im Prinzip in jedem Spiel den genau selben Charakter erstellen mit minimalen Abweichungen.
Ich erkenne mich wieder, ja.
Und anderen ist es wahnsinnig wichtig, dass dann noch das Tattoo, das man nur sieht, wenn ein bestimmtes Kleid getragen wird, noch perfekt ziseliert ist und wie dann genau die Haarfarbe ist und wie das alles abgestimmt ist, weil man schon weiß, was man später für ein Outfit sich macht. Das ist für manche Leute ist das wahnsinnig wichtig und für viele und für andere ist es völlig egal. Das ist so. Das triggert die Leute ohne Ende, ja. Das ist auch, haben wir es sonst bei Wildstar gesehen, weil Wildstar hatte sehr abgefahrene Rassen, also Steinmenschen und kleine Kampfhamster. Und da haben Leute gesagt, ich kann in diesem Spiel nichts spielen, weil ich keine Rasse finde, die mir gefällt. Die konnten einfach nicht spielen. Ja, es war einfach alles zu extrem und alles zu abgespaced und denen hat dann der normale Typ gefehlt, den sie spielen wollen. Ja, gibt's?
Ja. Wenn ihr dann New World jetzt tatsächlich auch gespielt habt, lest euch gerne unsere Artikel dazu durch, kommentiert da gerne fleißig. Wir gehen da auch auf alles ein in den nächsten Tagen. Wir werden das Spiel in der Beta auch sehr aktiv begleiten. Erste Guides haben wir jetzt schon rausgebracht. Ich freue mich.
Beste News war, Twitch-Streamerin wurde gebannt, weil sie eine Kuh gemolken hat.
Ja, absolut.
Das Kühlmelken verboten, müssen überall Schilder aufstellen. Kühlmelken führt zu Permabans in New World.
Gut. Dann haben wir ein Spiel, das wir im Grunde sehr, sehr selten covern und wenn immer nur mit sehr kuriosen Stories, und zwar War Thunder. War Thunder ist so ein Kriegsspiel, nenne ich das mal lieblich. Also man spielt da halt schweres Kriegsgerät wie zum Beispiel Panzer Und dann gab es einen Spieler, der seinen Lieblingspanzer noch realistischer machen wollte. Und das hat er gemacht, indem er offizielle Militärdokumente geleakt hat. Was ist da genau passiert, Schumann?
Also der arbeitet als Panzerkommandant in Großbritannien auf einer Basis auch. Und er hat angenommen, dass dieses Dokument, also dieses interne Dokument für Soldaten, praktisch für How to Fahr Panzer, also wie man über diesen Challenger 2 Panzer, das ist ein technisches Dokument. Und er hat angenommen, dass das Dokument entklassifiziert ist, also für die Öffentlichkeit zugänglich, nicht mehr geheim. Und es waren wohl sehr viele Passagen geschwärzt. Da kann man sich wie wirklich in so einem Agentenfilm, wenn irgendwie alles geschwärzt ist, außer das Wort und der Name oder so. Man sieht nur ein paar Bilder. Und dieses Dokument hat er veröffentlicht. Und haben die Moderatoren im Forum schon gesagt, also uns ist das zu heikel, das sieht uns sehr offiziell aus. Und er hat aber gesagt, nein, das ist schon alles deklassifiziert, da war auch ein Stempel drauf, das kann ich alles veröffentlichen. Und dann stellte sich raus, nee, doch nicht. Also das war dann wohl tatsächlich Trom, dem jetzt auch eine relativ hohe Haftstrafe, weil er gegen Militärgeheimnisse verstoßen hat. Und der war offenbar so ein Superfan, der diesen Challenger 2 Panzer fährt, selbst fährt, dass er gesagt hat, der müsste jetzt auch, im Spiel ist der zu ungenau und hier habt ihr Dokumente, wie das richtig geht, War Thunder Jungs, setzt euch mal ran. Das ist natürlich eine kuriose Geschichte.
Das ist total verrückt. Also ich käme gar nicht auf die Idee, sowas zu machen. Aber wiederum gibt's halt wirklich so ein paar Fanatiker. Ich habe das eine Zeit lang bei World of Tanks irgendwie gemerkt. Ich habe da einen Kollegen, der spielt das sehr, sehr intensiv. Und da wird halt teilweise echt Wert auf Realismus gelegt, wo ich mir sage, habt ihr nicht eher irgendwie Lust auf Spaß als auf sowas?
Nee, muss alles real sein. Und wenn du diese Strategiespiele, die historische Settings machen, wo du dann im alten Rom die Schlachten von Caesar nachspielen kannst oder so, da hast du auch eine Community, wo du denkst, ja, die sind dann im Büro irgendwie IT-Techniker, aber eigentlich müssen so Uniprofessoren für Altertum-Geschichte sein, weil die dann genau wissen, wie Scipio Africanus 202 nach Christus, die Spartaner und ja, sehr genau mit welcher Taktik, das ist der Wahnsinn. War Thunder ist an sich ein super spannendes Spiel. Das kommt aus Russland von Mycom. Die haben Obsidian Entertainment damit den Arsch gerettet und haben die das machen lassen. Obsidian Entertainment ist eine berühmte Rollenspiel-Clique. Die wurden dann aber ausverkauft. Dann gab es auch wieder Skandale und so weiter. Also das ist so ein Spiel, wo eine wahnsinnig spannende Hintergrundgeschichte ist, was da alles funktioniert, was die wollten mit dem Spiel, wo die hin wollten, wie das aufgebaut ist, dass die im Prinzip wie World of Tanks sein wollten mit modernen Panzern. Und ich hab mich lange damit beschäftigt. Es ist tatsächlich ein Spiel, das im Westen sowas von tot ist. Das hat bei uns nie wen interessiert. Also wir haben es über Jahre versucht, das irgendwie den Leuten schmackhaft zu machen. Ich habe es selbst lange gespielt, habe mir da meine Panzer gegrindet, find's auch echt gut. Ich habe World of Tanks habe ich nie gespielt, ich habe keinen Vergleich, aber fand das echt gut. Aber es hat tatsächlich im Westen, war das, glaube ich, in der Geschichte von meinem MMO das Spiel, wo wir am meisten Zeit reingesteckt haben, was am wenigsten Leute gejuckt hat. Also war noch schlimmer als Secret World of Final Fantasy 14. Noch viel schlimmer.
Hey, Final Fantasy 14 läuft doch gut.
Ja, jetzt. Aber wir haben das auch über Jahre versucht aufzubauen auf unserer Seite und die Leute haben es kaum gelesen, die Artikel. Also gerade im Vergleich zu WoW. Also Final Fantasy 14 ist ein gutes Spiel, aber hier ist die Zielgruppe im Westen ist sehr gering. Jedenfalls auf unserer Seite. Wer weiß, wie es woanders ist. Und War Thunder war halt, da habe ich halt die Erinnerung dran, dass wir das wirklich, weil ich das auch wirklich mochte und ich habe es viel gespielt und das war so eine Sache, wo ich dachte, wenn wir das doch den Leuten noch näher bringen könnten, dann wäre es doch super spannend und es hat nie wer gelesen. Es war wirklich schlimm. Ja.
Ja, falls ihr dann Bock drauf habt, ich glaube, das ist auch auf Steam, ne? Ich hab irgendwie hier eine Steam-Liste zu dem Spiel. Das läuft übrigens gar nicht so schlecht, wenn ich gerade in unsere Steam-Liste schaue, hier im Westen. Ist auf Platz 5 der MMOs mit den meisten Spielern Anfang des Jahres gewesen.
Gut, die haben das auch vor Jahren aufgegeben. Das war wirklich, das kam ja schon lange raus. Die wollten das mal ganz groß machen und dann haben sie irgendwie so halb aufgegeben und vielleicht haben sie jetzt nach x Jahren es nochmal geschafft, die Kurve zu kriegen. Es ist wirklich, also es war damals, das ist ja von diesen Obsidian-Leuten, habe ich ja schon gesagt, die sind wirklich gut. Also von denen ist richtig der heiße Scheiß, Fallout New Vegas und so weiter. Also es ist ein richtig Top-Entwickler. Die wurden dann aber auch ausverkauft und wurden da rausgemobbt und das war lauter skandalträchtige Geschichten. Da gab es dann böse Briefe und so. Mycom, russische Firma, ich will nicht mehr sagen, ist alles ein bisschen, weiß ich nicht.
Ja, wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, auf Steam läuft das tatsächlich. Da waren auch im März über 30.000 Spieler durchschnittlich online jeden Tag. Also ja, lohnt keine, sich vielleicht keine, da reinzuschauen.
Keine Militärgeheimnisse verraten, mal als Tipp fürs Leben. Wenn ihr Militärgeheimnisse kennt, bitte nicht öffentlich posten, auch nicht beschwerst und mit die Classified stempeln, da kann was schiefgehen. Macht man nicht.
Fand ich übrigens super, wie die Moderatoren das da irgendwie drunter geschrieben hatten. Macht das bitte nicht nach. Super Tipp. Ganz stark von dem Forum-Moderator.
Ist niemals gelben Schnee und poste keine Militärgeheimnisse in öffentlichen Foren. Gute Regeln fürs Leben.
Gut, schauen wir ein bisschen in Richtung Politik und der News zu Philipp Amthor, die du geschrieben hast. Der Bundestagsabgeordnete der CDU hat mit einem Post auf Instagram so ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht. Da hat er einen Controller in der Hand, tut so, als würde er spielen. Und ja, das hat ihm so ein bisschen Spott und Hohn eingebracht. Und da hat sich auch Hand of Blood, der Gaming-Influencer, ein bisschen lustig drüber gemacht. Was genau hatte Philipp Amthor vor und ja, wie fielen die Reaktionen aus?
Also das Video ist, dass er einfach einen Controller, ich glaube einen Gamecube-Controller oder so, also wirklich einfach völlig hohl in der Hand hält und wie wild mit allen Fingern gleichzeitig drauf rumdrückt. Also wirklich so wie noch nie in Menschen Controller, wie kleine Kinder den irgendwie... Also einfach alles gleichzeitig drücken, weil die Schultern tasten und wild und dann hält er inne, guckt in die Kamera, sagt, genug mit Schabernack. Und das war der Spot. Das sind so 7 Sekunden und da ist halt jedem Gamer tut das irgendwie weh, wenn er das sieht. Weil das ist schon, also es ist wieder so schlecht, dass es wieder lustig ist. Es ist so zum Fremdschämen, denkt man immer. Und das ist ja die Marke von Philipp Amthor. Also Philipp Amthor ist Ende 20, wirkt aber, als wäre Anfang 50 von der ganzen Art her, beschäftigt sich mit Jura, und mit Steuerstupflöchern, wie jetzt böse gesagt wird, der war ja in einen kleinen Skandal verwickelt. Und er hat so das Image von, wir haben sie gesagt, der Harry Potter der CDU. Also er kam sehr jung in den Bundestag, trägt eine Brille, hat so den Charme eines Versicherungsvertreters, ist aber sehr jung. Und er hat mit Gaming, wie man unschwer erkennen kann, absolut 0,0 am Hut. Spielt aber mit diesem Image, dass er zur Generation YouTube und Gaming-Nerd gehört. Und es gibt einen Werbespot, wie er irgendwas spielt, ich glaube Mario, Gott weiß was. Er hält dann kurz inne und sagt, oh, wieder den Highscore geknackt. Habt ihr jungen Nerds Lust, euch von mir zerstören zu lassen? Dann schaltet bei der JU Gaming Night ein, in was weiß ich, an welchem Tag. Es ist also, ihr könnt gegen Philipp Amthor Gaming spielen und die CDU weiß, dass niemand ernsthaft glaubt, er wäre Gamer. Und Philipp Amthor weiß selbst, dass niemand glaubt, er wäre irgendwie hip oder jung. Und er spielt eben mit diesem Image, dass er so tut, als wäre er Gamer, beziehungsweise, dass er so tut, als würde er die Jugendsprache sprechen, obwohl natürlich jeder weiß, dass er das nicht tut. Und das macht dann so einen gewissen Reiz aus, über den man debattieren kann.
Ich weiß nicht, bei mir löst das eher cringe aus als Reiz. Also ich finde das Video ganz, ganz schlimm. Ich finde diese Idee auch ganz, ganz komisch, irgendwie sich da jetzt an Gamer irgendwie ranzumachen und da irgendwie ein Gaming-Event zu veranstalten. Weiß ich nicht.
Ja, es ist auch, du kannst kein Berufspolitiker und gleichzeitig Gamer sein. Es mag einige geben, die das können. Also bei einigen nehme ich das auch ernsthaft ab. Ich glaube, die SPD hat ein Gaming, vielleicht haben die Grünen noch wen.
Klingbeil ist doch, glaube ich.
Klingbeil ist, glaube ich, auch, der ist eher so Musiker-Rocker. Also so ein bisschen dann, ja. Die kennen sich mit der Sprache aus, das ist so die Generation. Aber dass die dann ernsthaft 12 Stunden am Tag, ja, Christian Lindner sagt ja auch irgendwie, GTA hat er mal gespielt oder so. Das ist halt so die Art, wie dann Andi Scheuer, Dorothee Bär von der CSU, dann gibt's auch, Dorothee Bär soll so allgemein die große Digitalpolitikerin in Deutschland sein, die auch viel Glaubwürdigkeit hat, der man das auch abnimmt. Aber Philipp Amthor von der CDU, also die Junge Union weiß das auch und spielt damit auch, dass wirklich den keiner für einen Gamer hält. Die machen eine Fallout-Nacht irgendwie. Du kannst gegen Philipp Amthor bei Fallout spielen. Ja, das wahrscheinlich haben sie gedacht, Fallout ist wirklich so.
Fall Guys, 15. Nicht Fallout.
Ja, Fall Guys. Stimmt, Fallout wäre ja viel zu schwer für ihn. Wahrscheinlich hat Fall Guys, das können wir den auch den Amthor spielen lassen. Dann kann er ein bisschen rumrennen, das geht sogar der hin. Und er sagt ja, der will die Nerds zerstören, den Highscore knacken und hat das irgendwie abgelesen. Ja, ich finde auch, das ist so Autounfall. Also man sieht das. Man weiß ja auch, dass er das nicht so ernst nimmt. Man weiß ja auch, dass er mit diesem Image spielt. Ist eine schwierige, weiß ich nicht, ob das, ja, weiß ich auch nicht, wie man das sehen muss. Kam dann, Hand of Blood hat das gepostet, hat gesagt, so bin ich auch immer, wenn ich mit Rauschebart irgendwie einen Highscore in Dark Souls knacke. Und er hat es auch ein bisschen veralbert. Und dann haben die Kommentare waren dann, reden sich vor allem darum, ob Philipp Amthor eine glückliche Kindheit hatte, wenn er nicht zocken durfte. Das war aber die Sache. Da hat einer geschrieben, hey, lass Philipp Amthor in Ruhe, der hatte auch Freunde. Die haben sich aber eher mit Steuerschlupflöchern beschäftigt als mit Gaming. Das war, fand ich schön.
Das war halt auch schon wieder so ein bisschen übertrieben, von wegen, ne? Man ist halt nur glücklich, wenn man Gamer ist. Aber gut, ja. So, es gibt halt irgendwie gefühlt immer nur Extreme.
Ja, war halt eine kleine News, wir haben die gemacht, weil ich es einfach spannend finde, auch zu sehen, dass die Politik kommt ja ums Gaming auch nicht herum. Die wollen ja, die haben ja Schwierigkeiten, junge Leute zu erreichen. Die jungen Leute lesen keine Zeitungen mehr, die gucken kein Fernsehen mehr. Das heißt, du musst neue Wege, siehst du, finden. Und das ist die junge Union natürlich auch auf Twitch und versucht da in irgendeiner Form junge Gamer zu erreichen, wobei das sehr schwierig ist. Wir haben in den USA, gibt's eine Politikerin Alexandra Ocasio-Cortez, AOC, das ist so die Hoffnung der jungen Linken, kann man sagen. Bei uns wäre die, also nicht böse gemeint, aber bei uns wäre das eine ganz normale Politikerin und in den USA ist sie halt ein bisschen links. Ja, in den USA ist sie halt ein bisschen links und sagt so, komm, ich bin für Soziales und das, unsere Hoffnung. Also das ist so eine Aufsteigerin, die mit wenig Möglichkeiten, was sich gemacht hat, mit Spanischsprache im Hintergrund, also so eine schöne Migrationsgeschichte. Und die ist so der Star der jungen Leute, wo die Twitch-Streamerin Pokémon sagt, Ma'am, kannst du mich bitte umbringen? Ich bin so stolz darauf. Und die haben zusammen mit Among Us gespielt. Da ist Pokémon von Ocasio-Cortez umgebracht worden und war ganz stolz darauf. Die ist hinterhergelaufen, hat gerufen, Ma'am, kann ich Ihnen helfen? Ma'am, kann ich Ihnen helfen? Und die hat sie umgedreht, hat sie gekillt. Und dann war Pokémon erst völlig entsetzt und dann, ach, ich bin so stolz darauf, von Ihnen umgebracht worden zu sein, Ma'am. Und Ma'am, werden Sie nächste Präsidentin, Ma'am. Das war schön. Und die hat, also die AOC ist halt glaubhaft Gamerin. Die spielt ein bisschen LOL, die kennt sich in der Szene aus. Und die kommt dann bei jungen Leuten wahnsinnig gut an, weil auch ihre politischen Ansichten zu den Gamern passen. Und wenn natürlich Philipp Amthor, dann kann man das jetzt nicht sagen. Ich weiß nicht, es gibt ja in Deutschland überhaupt sehr wenige junge Politiker, die wirklich gut bei den jungen Leuten ankommen. Die sind dann eher orientiert an Fridays for Future, Lisa Neumann. Wenn du ihm sagst, Kevin Kühnert ist in der Stadt, da rasten die Leute nicht aus, ja, in Deutschland, die jungen Leute. Kevin Kühnert. Oder ja, Robert Habeck wäre so ungefähr noch in die Richtung, aber der ist ja auch nicht jung. Also in Deutschland gibt es nichts wie AOC in den USA.
Wie hast du Luisa gerade genannt? Ich glaube, das war nur das Korrigieren.
Neubauer,
ja doch.
Luisa, okay. Neubauer?
Ja. Ja, okay, alles klar. Falls ihr die News oder das Video nochmal sehen wollt, ihr findet es logischerweise bei uns auf mein MMO. Schaut es euch an. Es ist ein besonderer Moment. Ja.
Genug Schabernack.
Genau, hin zu den wichtigen und ernsthaften Themen, nämlich WoW versus Final Fantasy. Ja, wir haben bereits letzte Woche darüber gesprochen, dass Final Fantasy 14 gerade so einen kleinen Boom erlebt, einen großen Zustrom an neuen Spielern bekommt. Und dass das halt zu einem großen Teil auch erstmal daran lag, dass WoW so ein bisschen mit Problemen zu kämpfen hatte. Patch 9.1 war jetzt nicht so großartig. Einige Spieler sind generell gefrustet von WoW. Und da kam es halt gerade recht, dass Streamer wie Asmongold dann das Spiel gewechselt haben, sich mal Final Fantasy angesehen haben. Dann zogen ein paar andere Spieler und Streamer nach. Und plötzlich gab es halt so einen riesigen Schneeballeffekt und ganz viele Leute probieren gerade Final Fantasy aus. Das hat allerdings auch zu Problemen geführt, vor allem in Bezug auf Serverkapazitäten. Da gibt's jetzt immer noch ein paar Probleme. Naoki Yoshida, der Chef von Final Fantasy, hat sich dazu auch gemeldet und hat gesagt, hey, wir hätten euch gerne neue Server zur Verfügung gestellt und den Leuten die Möglichkeit gegeben zu spielen. Aber obwohl wir auch groß Geld investieren wollen, finden wir halt gerade nicht die Möglichkeit, das auszugeben und die Leute glücklich zu machen. Spannend in diesem Zusammenhang war aber, dass er auch gesagt hat, wir erleben zwar gerade einen Final Fantasy Boom, aber wir haben WoW noch lange nicht geschlagen. Er sagt, glaube ich, sogar, nie im Leben könnten wir mit den Hochzeiten von WoW konkurrieren. Und das ist ja dann doch, gerade wenn man sich diesen Zustrom anschaut, eine sehr, sehr interessante Aussage.
Ja, Naoki Yoshida ist auch wahnsinnig freundlich und der ist kein Macho, der sagt, ich bin der Geilste und wir machen WoW platt und wir sind super, so tickt der überhaupt nicht, sondern es ist ein ganz bescheidener Mensch, der sagt, WoW hatte in Hochzeiten 13 Millionen aktive Spieler, also nicht nur angemeldet, sondern wirklich aktive Abonnenten, und das ist eine Zahl, das ist der Mount Everest des Gamings, sagt er. Davon können wir nur träumen. Die haben vielleicht ein Zehntel davon, die haben vielleicht 1,4 Millionen Spieler. Von diesen Hochzeiten ist Final Fantasy wahnsinnig entfernt. Und er sagt auch, er ist WoW dankbar. Ohne WoW würde es Final Fantasy 14 nicht geben. Als er das Spiel übernommen hat, wollte er daraus ein World of Warcraft in der Welt von Final Fantasy machen. Und das ist ihm offenbar sehr gut gelungen. Aber er hat keine Ambitionen, jedenfalls äußert er keine Ambitionen, jetzt zu sagen, er will das Beste im MMORPG machen oder er will besser als WoW sein, so tickt er überhaupt nicht. Sondern er macht sein eigenes Ding. Er ist sehr stolz auf das, was er macht. Er ist sehr erfolgreich mit dem, was er macht. Er ist also nicht jemand, der sagt, das ist alles nur Glück, sondern der, natürlich hat er hart gearbeitet für seinen Erfolg, aber der möchte keinen Vergleich zwischen WoW und Final Fantasy, und der ehrt wirklich die Leistung, die WoW in der Hochzeit, das ist so die Zeit zu Lich King, so 2010 rum, die sie da erreicht haben, weil an diese Zahl ist derart unerreichbar heute, das muss man auch ganz klar sagen, das gilt auch für WoW, das, von diesen Zeiten sind wir extrem weit entfernt. Das ist ungefähr so wie damals, als es nur ARD und ZDF gab und als ein Viertel nach acht 70% der Fernsehzuschauer ARD geschaut, weil es nichts anderes gab. Ja, das ist eine komplett andere Welt einfach. Das kannst du heute nicht mehr bei 1000 Service-Games, die gleichzeitig am Markt sind, kannst du solche Zahlen wahrscheinlich nicht mehr erreichen. Jedenfalls.
Ja? Ich finde das auf jeden Fall super, super spannend, wie weit dann manchmal auch so das Bild einiger Spieler von ihrem MMORPG dann abweicht zur Realität. Weil ich habe ganz oft diese Diskussion gehabt, ja, Final Fantasy ist doch so erfolgreich und eigentlich müssten sie doch WoW schon geknackt haben. Und das ist doch so ein riesiges und super gutes Spiel. Aber im Endeffekt, du hast es ja gerade selber gesagt, wahrscheinlich liegen die Abozahlen irgendwo so zwischen 1 und 2 Millionen und damit halt immer noch sogar deutlich hinter dem, was WoW wahrscheinlich gerade haben wird. Die veröffentlichen zwar die Zahlen nicht mehr, aber es gab ja dann auch rund um WoW Classic einen riesigen Boom wieder. Mit Shadowlands kamen wieder ganz viele Leute zurück. Ein paar haben dann auch wieder angefangen mit Classic Burning Crusade.
Die veröffentlichen ja die Umsatzzahlen weiter und da kann man sich ja die Augen reiben, was Activision Blizzard an Kohle reinscheffelt. Jetzt nicht gerade durch WoW, sondern mehr durch Call of Duty, aber von den Dimensionen her ist Activision Blizzard wirklich exzellent aufgestellt. Davon kannst du eh nichts nur träumen, ja.
Ja, aber es gab ja ganz oft, glaube ich, auch hier die Diskussion, ne? Irgendwie, Final Fantasy ist so das größte MMORPG, ihr müsstet mal irgendwie mehr dazu machen und so. Und ich finde das sehr, sehr schön, dass Yoshida dann halt selber sagt, wir freuen uns zwar, wir sind überrascht von diesem Riesenwachstum und das sind halt auch super, super Spielerzahlen, wir sind stolz auf das, was wir gemacht haben, aber WoW ist dann halt doch immer noch so ein bisschen über uns, so ein bisschen weit entfernt von dem, was wir haben.
WoW ist einfach ein westliches Spiel und Final Fantasy XIV ist kein westliches Spiel. Final Fantasy XIV ist ein durch und durch japanisches Spiel. Die sind zwar schon deutlich westlicher als China und Südkorea, aber es ist trotzdem ein Asia-Spiel und hat deshalb seine Hochbasis auch in Japan und nicht in den USA. Und Japan ist aber viel kleiner als die USA. Das sind einfach geografische Fakten. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen. Ich kann es nochmal sagen. Auch hier in Deutschland, wir stehen auf Ritter. Die Deutschen stehen auf Ritter-Fantasy. Richtig schön klassisch. Wir stehen auf ESO, wir stehen auf Final Fantasy, wir stehen auf ESO, wir stehen auf Guild Wars 2. Guild Wars 2 ist das größte, ist am größten in Deutschland. Guild Wars 2. Warum ist das am größten in Deutschland? Ist in den USA nicht ganz so groß wie in Deutschland, überall sonst nicht. In Deutschland, wir lieben das. Warum? Ja, ist halt so. Kannst du vielleicht auch sagen, weil du die Webseite damals so toll gemacht hast, hat das.
Klar, waren alles nur meine Verdienste.
Fokus auf klassische Fantasy und Burgen und Ritter, das mögen wir in Deutschland. Das ist einfach so.
Ja.
Und wenn du mit Samurai kommst, es gibt ein Fandom für Asiakultur mit Samurai und Katanas und was es da alles gibt und Tiermenschen, aber das ist nicht der Mainstream. Der Mainstream mag Burgen, Ritter, Magier, Herr der Ringe, Elder Scrolls, ist einfach so. Gibt es einfach regionale Unterschiede. Liegt vielleicht daran, dass wir mit den Sagen aufgewachsen sind, dass wir mit Grimms Märchen aufgewachsen sind, wie wir sozialisiert wurden. Weiß ich nicht. Irgendwelche Gründe hat das sicher.
Jo, aber nichtsdestotrotz, Final Fantasy ist halt gerade noch so in so einer Hochphase. Wir hatten da auch vor kurzem noch mal eine News zu, was die Peep-Player angeht. Die sind noch mal, also jetzt auf Steam. Wir haben halt nicht die kompletten Spielerzahlen. Aber auf Steam hat's halt erst vorgestern den nächsten großen Rekord aufgestellt mit 67.000 gleichzeitigen Spielern, die da halt online waren. Und das ist halt, wenn man das vergleicht mit April noch, haben sich die Zahlen mehr als verdoppelt, im März, Vergleich zum März sogar verdreifacht. Das ist halt schon ein echter Sprung.
Wird jetzt wieder runtergehen, weil viele zu New World wechseln werden. Also New World ist jetzt der neue heiße Scheiß. Wirst du sehen, dass sich das jetzt während der Beta ein bisschen bei Final Fantasy wieder normalisiert. Wer aus dem Grinsen gar nicht rauskommt, ist unsere Final Fantasy Expertin Irina Moritz. Also die rastet schon, die rastet mittlerweile aus, läuft also nur noch grinsend rum und wundert sich, welcher Streamer jetzt wieder neu mit Final Fantasy anfängt, weil sie sagt, es hätte über Jahre hätte das keiner interessiert auf Twitch und jetzt würden alle kommen, nachdem Asmongold damit angefangen hat. Und für Hardcore Final Fantasy Fans ist das jetzt natürlich einfach Balsam auf der gequälten Seele, dass alle mal erkennen, was das für ein Riesenspiel ist.
Ja, wenn ihr es noch ausprobieren wollt, bis Stufe 60 ist es kostenlos spielbar. Auch wenn ihr euch jetzt einen kostenlosen Account erstellt, wissen solltet, dass die Premium, die Abo-Spieler bevorzugt werden in der Warteschlange. Entsprechend kann es dann halt ein bisschen dauern, bis ihr dann Final Fantasy spielen könnt.
Es läuft auch auf PS4 und PS5. Das ist alles das große MMORPG, was auch auf PS4, PS5 läuft. Auf Xbox sollte es kommen, soll es kommen. Ist seit Jahren im Gespräch. Ist ein ganz furchtbares Thema für die Fans.
Ja. Gut, dann huschen wir rüber zum nächsten Thema. Und das ist eine Mischung aus Gaming-Stühlen und Sexismus. Und ich hätte nie gedacht, dass es diese Mischung tatsächlich gibt. Es geht um die Firma Vetagear, die eben Gaming-Stühle herstellt. Und über Twitter haben die versucht, so ein bisschen mit einem humorvollen Tweet ihre Fans oder beziehungsweise neue Fans zu erreichen. Und dabei werden männliche und weibliche Streamer verglichen in dem Bild. Und ja, das sorgte für einen riesen Shitstorm, Schumann.
Ja, es ist ein Meme, das sie gepostet haben. Ein männlicher Streamer wird gepostet mit Male Streamer. Und dann nimmt das Spiel 95% des Bildschirms ein und der Streamer selbst ist in der linken unteren Ecke in der Facecam zu sehen. Und darunter war ein Bild mit Female Streamer. Da nimmt die Streamerin selbst das ganze Bild ein oder 75% des Bildes und nur ein Viertel des Bildschirms gehört dem Spiel. Also klare Aussage, bei Männern liegt das Spiel im Vordergrund auf Twitch und bei Frauen steht sie selbst im Vordergrund. Sie will sich zeigen, das Spiel nimmt nur eine Nebenrolle ein. Das haben sie gepostet mit der Überschrift This is accurate, also is this accurate, also ist das korrekt und dann drei lachende Smileys dahinter. Also nach dem Motto, wir verstehen euch Gamer, guck mal Frauen auf Twitch, hahaha, denen geht's ja gar nicht um das Spiel, wir kennen uns ja aus, wir verstehen uns ja, zwinker, zwinker. Also nicht, so war das gemeint. Und eine Streamerin, so 100.000 Follower auf Twitch, hat das gepostet, dieses Meme. Man hat drüber geschrieben, ihr Streamer, die ihr kostenlos Werbung für eine sexistische Firma macht, überlegt vielleicht mal, ob ihr nicht das Logo von Vetagear aus von eurem Stuhl nehmen müsst. Bums. So, der Tweet bekommt 1000 Likes, wird x-mal retweetet, geht, wie man so sagt, viral. Darunter Kommentare wie, ja, das ist kein Einzelfall, die machen das häufiger. Und dann werden Bilder gepostet, wie sie solche ähnliche Memes, also mit der Mann will zocken, die Frau will kuscheln, was ist da nur los? Ja, so sind diese typischen Klischees. Der Mann ist Gamer und die Frau will aber, dass er aufräumt und ja. Oder dann hat zum Beispiel Microsoft Flight Simulator hat ein Bild gepostet von so einem Jet, wie er gerade fliegt und dann hat der Account von Vetagear drunter geschrieben, ja, ich fliege dahin, um gegen meine Ex zu kämpfen. Also das war so ein Bild, was dann als, oder die haben in pinken Gaming-Stuhl gepostet und haben drüber geschrieben, ja, nicht mein Style, aber wer es mag. Also so typische, wo man so davor sitzt und denkt, dass so für sich genommen, jedes einzelne Bild ist halt so, ja, okay, und aber so dann so gesammelt, weißt du, über zwei Jahre, jeder schlechte Tweet, das wirkte dann schon so, boah, echt, wirklich, muss das sein. Gut. Also einer hat auch ein Bild gepostet, wir haben das auch gesehen, ein Bild gepostet von der Streamerin Elenity, die wirklich so streamt, also die mit 75% Elenity und 25% Apex Legends streamt, also dem eigentlichen Spiel. Also das ist also nicht, das Mimi ist nicht ausgedacht, sondern das gibt es tatsächlich. Es gibt Streamerinnen, die so streamen, aber es sind natürlich nicht alle Streamerinnen, die so streamen. Es sind nicht alle Streamerinnen, die 50% des Bildschirms einnehmen, sondern es sind manche, die das machen und andere machen das nicht oder andere streamen völlig ohne Facecam.
Sind aber dann vor allem auch die sich halt sowieso gerne selbst inszenieren, muss man ja sagen. Also die halt dann einen Großteil ihres Bildschirms auf sich fokussieren, die dann auch viel in Just Chatting und in solchen Kategorien unterwegs sind.
Ja, das machen aber Männer auch. Wenn du Montana Black zuschaust, Montana Black hat dann auch Phasen, wo er 3 Stunden lang nur in die Kamera redet, wo es nur um Montana Black geht und wie er gerade sein Wochenende verbracht hat und wo es null um Spiele geht, wo Montana Black sich 3 Stunden lang anschaut, was in Spiegel TV so lief. Oder XQC, müssen nicht Montana Black nehmen, XQC ist ja auch extrem personell defixiert, der dann Phasen hat, wo es das Spiel einfach nicht so wichtig ist. Also es ist keine Mann-Frau-Sache. Das ist ja das Problem.
Ja.
Auf jeden Fall war dann der Vorwurf an die Firma, dass die einen systemisch sexistischen Account machen und sich mit diesen Klischees bedienen. Und vor allem war eben der Vorwurf, ihr generalisiert hier Frauen und stellt Frauen ein schlechtes Licht. Was sagt das über euer Menschenbild, wenn ihr diese Bilder macht? So. Dann hat Wertergier den Tweet gelöscht, nachdem der schon retweetet wurde, wo es also gar nichts mehr bringt, weil der dann schon Screenshots gemacht sind und der schon in den Medien war, haben den gelöscht und dann wurde erstmal gepostet, die löschen den Kommentar los, die wollen sich hier wohl aus der Affäre ziehen, ohne ihre Schuld anzuerkennen. War schon gleich so eine Mistgabel- und Rausstimmung, jetzt wird die ja gelüncht. Danach kam ein offizieller Post von Wertergier, wo sie sich für diesen einen Post entschuldigen und sie erklärt haben, ja, sie möchten auf Social Media gerne fun and interesting sein, also spaßig interessant. Sie wollen nicht nur eine reine Werbesache machen und man wäre da mit einigen Posts zu weit gegangen. Man versteht das auch und man hofft, dass die Leute die ehrlich gemeinte Entschuldigung akzeptieren und man sieht ein, dass das nicht geht und dass das nicht mehr vorkommen soll. Und haben die Leute gesagt, nein, das ist uns zu wenig, so kommt ihr nicht weg. Dann kamen erste Forderungen, wird der Social Media Manager entlassen? Wie viele Frauen arbeiten eigentlich in eurem Social Media Team? Ja, ihr tut so, als wäre das nur der eine Post. Wir haben euch aber gezeigt, dass es schon jahrelang so geht und dass es zurückgeht. Also der Shitstorm wurde dann eher noch größer. Das ist ein Phänomen, das man hat. Wenn die erste Entschuldigung, das sieht man auch bei Prominenten, die irgendwas gemacht haben, wofür sie sich entschuldigen müssen, wenn die erste Entschuldigung in irgendeiner Form eine Rechtfertigung hat oder nur begrenzt ist, ja, das war der eine Fall, aber das ist eine Ausnahme, normal ist nicht so schlimm, dann geht es doppelt so schlimm weiter. Das weiß man. Also es ist wirklich ein Muster. Das kann sich jeder merken, wenn du mal einen Shitstorm hast. Wenn du dich entschuldigst und versuchst, das irgendwie kleiner zu machen, bist du dran. Dann geht's erst richtig los. Und das war hier auch der Fall. Leute haben also dann weitergemacht. Systemisches Problem. Das ist nicht nur der eine Post. Das ist viel schlimmer. Tut nicht so, als wäre es eine Kleinigkeit. Wie viele Frauen arbeiten bei euch? Und dann kam der zweite Post und der war, dass sie den Social Media Manager entlassen haben. Es hätte sich über Jahre ein Ton eingeschlichen, auf den man nicht stolz ist, hieß es. Und man werde jetzt künftig auf mehr Geschlechterdiversität achten, auch bei der Aufsicht über Social Media Posts. Also auf gut Deutsch, wir haben den Typen entlassen, wir haben eine Frau eingestellt dafür oder wir werden eine Frau dafür einstellen. Dann war es immer noch nicht ganz ruhig. Die Leute haben dann gesagt, ja, aber jetzt ist ja der Social Media Manager nur der Sündenbock. Eigentlich müsste ja die Firmenleitung gehen, die dieses Umfeld erschaffen hat. Oder das ist eure Schuld, ihr hättet dem Social Media Manager klar Richtlinien geben müssen, was der posten darf und was nicht. Aber da kam dann nichts mehr, sondern es war dann mit der Entlassung des Social Media Managers beendet.
Ich weiß nicht, ich sehe solche Lynch-Aktionen ja immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich meine, es ist halt einen Grund und wenn dann so halbherzige Entschuldigungen kommen, dann ist es schon, glaube ich, sinnig, da manchmal so ein bisschen nachzuhaken, weil wenn man sowas aufarbeitet, dann halt richtig und nicht nur so halbherzig. Ob dann immer gleich mit Rausschmiss gekommen werden muss, ich hatte das damals bei Guild Wars 2 ja, mit Jessica Price auch, das war so eine Riesen-Story, wo dann halt ein Mob so ein bisschen ihren Rauswurf gefordert hat. Das ist bei mir immer sofort präsent, wenn sowas kommt. Das weiß ich dann immer nicht. Mhm. Aber ja, es ist halt, glaube ich, schon sinnig, da nachzuhaken und nicht sowas Halbherziges durchgehen zu lassen.
Ja, Jessica Price weiß ich auch noch bei Guild Wars 2. Das Problem ist, wenn Leute das Gefühl haben, ich kann jeden wegmobben, der mir nicht passt, ja, oder der irgendwas macht, was mir nicht gefällt. Wenn sich das noch so verstärkt, das gefällt mir überhaupt nicht, die Idee. Also ich habe das Gefühl, ich sag's mal ganz hart, wir hatten in den 50ern, 60ern, gab's so die katholische Kirche, hat sich in Deutschland so als moralische Instanz, oder war die moralische Instanz, die gesagt hat, hier keine unehelichen Kinder, nicht zusammenleben, wenn man nicht verheiratet ist, das gehört sich nicht. Das und das muss gemacht werden. Und jetzt hat man das Gefühl, dass wir auf Social Media so eine Art haben, das gehört sich nicht. Wenn du das machst, fliegst du raus, kriegst du Ärger. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Also diese neue Ja, also es ist wirklich zweischneidig. Ich finde es gut, wenn Leute sich darüber bewusster sind, was sie machen, aber dieses Moralpolizei-Ding gefällt mir überhaupt nicht. Das ist aber wirklich ein schweres Thema. Ich weiß auch nicht, wir haben das Thema hier x-fach behandelt, wo dann auch Streamer zurücktreten mussten, wurden von ihren Gilden entlassen, wurden von ihren Jobs gefeuert, weil sie was angestellt haben. Wir haben erst neulich darüber gesprochen über die YouTuber, die Kryptowährung empfohlen haben, die nicht gut war. Da finde ich es wiederum gut, wenn es da Konsequenzen gibt. Mhm. Aber es ist die Frage, wie das ausgeübt wird. Also normalerweise sollten solche Strafen oder Strafen kann man nicht sagen, aber solche Konsequenzen sollten ja irgendwie reguliert sein, nicht so willkürlich. Und halt, ich bin sauer auf wen und schreibe einen Twitter-Post. Das ist halt, weiß ich nicht. Ich mag das nicht.
Ja, wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, dass das ein zweischneidiges Schwert ist und auch je nach Situation immer irgendwie anders bewertet werden muss.
Das ist der Humor, den der Twitter-Account hatte. Das ist ganz klar Reddit-Humor oder von 4chan oder so. Das wäre der noch super harmlos. Da gibt's viel schlimmere Sachen. Also es ist wirklich ein ganz Standardformat. Frauen auf Twitch sind so, ja, das ist so ein typischer Gag und Männer sind so. So ein ganz typisches Meme-Format, wie es in der Community einfach kursiert. Und nur weil es in diesem Firmen-Account dann kam, war das so ein Skandal. Wenn der Mensch das auf seinem Privataccount gepostet hätte, hätte das wirklich keinen interessiert. Wäre es ganz normal gewesen. Wenn das irgendeine normale Person postet, die nicht im Fokus steht, ist das ein völlig, völlig okay. Aber wenn es eben, ja, auch wenn wir das machen würden, so ein Meme-Post, würden wir auch Ärger kriegen wahrscheinlich, weil das eben nicht geht. Und wenn das halt eine Firma postet, dann ist es nochmal deutlich schlimmer, weil es dann diesen offiziellen Charakter hat. Ist das wirklich, ja, ist es wirklich der Standpunkt der Firma, dass Twitch-Streamerinnen alle so streamen. Ja,
das ist ja genau der Punkt. Ne, es ist dann halt nicht mehr die Meinung eines Einzelnen, sondern es ist dann so ein bisschen die Meinung der Firma. Und ab da wird es dann halt schwierig.
Das ist ja auch nicht die Meinung des Einzelnen, das ist einfach ein Gag. Das ist ja nicht, ich denke, dass alles so sind, sondern ich mache hier einen Witz und lache darüber. Und das dahinter heißt es dann, ja, der glaubt aber, alle Frauen sind so. Der glaubt gar nichts, der wollte einen billigen Witz machen. Der wollte, so, das ist so ein augenzwinkernder Witz. Ja, wir Gamer kennen uns doch, wir wissen doch, wie Frauen auf Twitch sind. Haha, guck mal da, die ist wieder ein Bild oder so. Und dann ist es ja tatsächlich so, dass einige Streamerinnen so streamen. Nur der Eindruck, das wären alle Streamerinnen so, das ist halt wieder falsch. Und dann wird es halt sexistisch. Und dafür muss man dann sensibel sein, dass es das einfach nicht geht. Aber es ist schon ein heikles Thema.
Ja, deswegen haben wir das auch als vorletzte News und nicht als letzte News genommen, damit wir nämlich mit einer positiven Geschichte noch so ein bisschen aus dem Podcast rauskommen. Und zwar das MMORPG Swords of Legends Online ist am 9. Juli erschienen und das ist dann jetzt, wenn ihr das hört, gute 2 Wochen her und läuft auf Steam ganz ordentlich und anscheinend ist man auch bei Gameforge, dem westlichen Publisher, zufrieden mit dem, wie Solo läuft. Da gab es die News, dass es kurz nach Release 200.000 verkaufte Einheiten gab, also im Vorverkauf und halt in den ersten Tagen danach. Das haben die erstmal als sehr, sehr positiv empfunden. Und auch wenn man sich so Steam und die Reviews und so diese ganze Geschichte rund um Solo anschaut, dann ist die Stimmung eigentlich so, ja, das ist das beste MMORPG, was wir seit langem hatten. Es reißt halt nur auch keine Bäume aus. Und ich behaupte einfach mal, wäre Solo irgendwo so im Jahr 2020 gekommen und hätte vielleicht so ein bisschen mehr Marketing, mehr Aufmerksamkeit so von der gesamten Pressewelt bekommen, wäre das, glaube ich, ein echt solides, gutes Spiel geworden. Jetzt geht das so ein kleines bisschen unter in diesem doch für MMORPG-Fans sehr, sehr abwechslungsreichen und spannenden Jahr mit New World, Lost Ark und dem Ganzen drumherum.
Es ist das beste MMORPG seit 2016. In dem Jahr, wo Lost Ark kommt, wo wir alle sagen, das wird garantiert das beste MMORPG seit 2016. Also das sagen wir schon die ganze Zeit, wenn Lost Ark kommt. Wir sehen also um es einzuordnen, Solo ist ungefähr 10-mal größer als der letzte große Launch von Gameforge, als Kingdom Under Fire 2. Und etwa 10-mal größer als das, was jetzt lange Zeit so als das beste neue MMORPG galt, das war Astellia. Das Astellia war so ein Spiel, was auch von diesen wenigen MMORPGs, die kamen, war es noch das Beste, kann man ja so sagen. Und du hast es ja damals auch gecovert.
Ich habe es recht viel gespielt, auch in der Anfangszeit. Es war halt, ich habe immer gesagt, es macht nichts falsch, aber auch nichts besonders. Und das war so ein bisschen der Knackpunkt des Spiels eigentlich.
Dazwischen kam 2018, das weiß kaum noch wer, kam mal Maple Story 2 auf Steam. Das war ein Free-to-Play-MMORPG und das hat sofort eingeschlagen mit 50.000 Spielern drauf, hat sich jeder mal angeschaut, war dann aber auch sehr schnell tot. Also das war so ein Strohfeuer. Über Bless wollen wir ja gar nicht erst reden, das wird ja deprimierend, wenn wir über Bless anfangen. Und jetzt Solo ist tatsächlich ein solides MMORPG, was sehr gut ist, was sehr gut ankommt, was so im Bereich liegt bei 76% auf Steam ist es ungefähr. Und wo gerade MMOPG-Veteranen sagen, das ist wirklich gut, das ist gute Genre-Kost, wie man so sagt. Also sowas wie ein guter Nischenfilm, ein guter Kung-Fu-Film, der muss ja auch nicht im Hollywood-Kino kommen, sondern in der Videothek dann gut laufen. So ein Geheimtipp.
Hm. Es gab da auch jetzt gerade frisch heute noch so ein Thread im MMORPG-Reddit, wo halt ein Nutzer geschrieben hat, my opinion, Solo is by far the best MMO that hit the market in a long time and here's why. Und da hat er dann halt so ein paar Dinge aufgelistet, wie das solide Kampfsystem, das Movement, das sich generell gut anfühlt, der hat die Klassen gelobt, Dungeons und Raids, PvP, was ich immer gesagt habe, das sehr, sehr faire Gear-System, also das Ausrüstungssystem, nichts geht kaputt, nichts mit random irgendwie verbunden, sondern es ist wirklich so, ich gehe in einen Dungeon, ich weiß, ich krieg aus dem Dungeon mindestens ein Item gedroppt, das die Itemstufe X hat. In den normalen sind das Itemstufe 50 und weiß dann, okay, ich habe Fortschritt gemacht, ich habe dann irgendwann ein Itemlevel erreicht, wo ich in die nächsthöhere Schwierigkeit gehen kann und da kriege ich halt wieder mein Item raus. Ja, das ist also so ganz straightforward, ohne irgendwie da auch noch Stolpersteine reinzubauen und sowas. Und Pay to Win war halt auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Nicht mal Pay to Convenience hat das Spiel. Das loben auch sehr, sehr viele Leute. Also ich kann nicht meinen XP-Boost kaufen, ich kann keine zusätzlichen Charakter, keine Bankplätze, keine Taschenplätze kaufen. Alle Sachen sind halt wirklich kosmetisch. Und das sind halt Aspekte, die der Spieler noch mehr hervorgehoben hat und die ich allesamt auch unterschreiben kann.
Ist halt vom Release-Zeitpunkt her auch maximal ungünstig jetzt. Also du merkst ja wirklich, der Hype zu New World überrollt jetzt alles. Das fängt jetzt an und das jetzt kommt dieses Solo, eigentlich das MMORPG, auf das viele Genre-Fans gewartet haben. Wenn wirklich Lost Ark, wenn New World kommt und was noch schlimmer ist, wenn Lost Ark in den Startlöchern steht, was meiner Ansicht nach für MMORPG-Fans das Spiel des letzten 5 Jahre wird. Es könnte sein, dass Solo dann sowas ist, was man jetzt entdeckt und kurz reinschaut und dann vielleicht nochmal im Winter spielt, wenn Lost Ark abgeflaut ist, wenn New World abgeflaut ist, dass wir dann vielleicht sagen können, hier, wenn ihr über Weihnachten nichts zu spielen habt, dann schaut doch da jetzt mal New World an, jetzt mal Solo an. Jetzt hat das ein halbes Jahr Content bekommen und es ist viel besser, als ihr erwartet und dass man das dann so mal für sich entdeckt. Aber das, ich habe es ja neulich schon gesagt in der MMORPG-Folge, dass es mir ein Spiel zu sein scheint, das dann jeder für sich entdecken muss und was nicht von der Masse entdeckt und gespielt wird. Sondern wirklich in dieser Nische ist, was da seine Fans hat, 200.000 verkaufte Einheiten, dann werden manche, wenn es halt kaufen, werden es kaum spielen. So 10.000 Leute auf Steam. Ja, ist schon ganz gut. Ja, wir haben ESO, hat so zwischen 40 und 20.000 die großen MMORPGs sonst. Dann mal gucken, was passiert.
Du hast vorhin schon gesagt, wir haben das mit New World und Lost Ark und so. Es ist aber auch ansonsten ein unheimlich schlechter Zeitpunkt gewesen. Haben wir letzte Woche drüber gesprochen, Sommerloch, dann Ende so ein bisschen der Corona-Pandemie beziehungsweise Lockerung der Pandemie-Auflagen und so. Das spielt halt, finde ich, auch noch alles mit in den Release rein.
Sommerloch ist gar nicht so schlimm, aber Sommerloch können schon so Spiele glänzen, aber du hast ja so das Gefühl, dieses Sommerloch hast du so eine Gaming-Müdigkeit, weil die Leute einfach über Monate lang mehr gezockt haben als sonst, weil sie sonst nichts machen konnten, weil sie zu Hause festsaßen im Lockdown. Und dann hat einfach jeder gefühlt, hat gezockt und hat da sich online mit Leuten unterhalten. Und es gibt so ein Gaming-Kater, habe ich eher das Gefühl. Also es ist kein Gaming-Sommerloch, sondern so, die Leute haben sich an Gaming so überfressen über die Monate. Und jetzt ist auch mal gut. Also jetzt haben sie so Detox-Phase. Es läuft aber schon wieder an. Wir sehen jetzt, dass die Zahlen wieder steigen. Das New World macht die Leute halt geil. Aber New World, Solo kam dann noch so in der Phase, wo dieser Gaming-Kater ein bisschen herrscht, habe ich das Gefühl.
Und dann gab es noch eine lustige Geschichte rund um Solo, die wir auch aufnehmen wollten in dem Podcast. Und zwar das Thema, Spieler dürfen etwas frei benennen in MMORPGs. Das ist immer eine gefährliche Geschichte. Und in diesem Fall war das die Heimatinseln der Spieler. Also ne, Solo hat ein Housing-System, da kriegt man eine eigene Insel. Der Insel kann man Namen geben. Und jetzt hat Gameforge, beziehungsweise, ja doch, es ist ihre Übersetzung, haben auch noch diese es gibt verschiedene Areas für die Inseln. Und diese Area trägt dann auch noch den Namen Cumulus Realm. Das ist halt schon eigentlich schon eine Einladung gewesen. Und ja, das haben die Spieler halt ausgenutzt, um lustige Wortspiele rund um das Wort Kamm zu erzeugen.
Brauchen wir nicht übersetzen, was es auf Deutsch heißt.
Brauchen wir nicht. Weiß jeder im Internet.
Ist halt echt, wenn du den Leuten irgendeine Möglichkeit gibst, irgendwas im Spiel zu zeichnen oder zu machen, dann machen sie einen Penis draus. Das muss man ja ganz klar sagen.
Oder ein Hakenkreuz.
Ein Hakenkreuz, ja. Ich habe mal gesehen, weil Pokimane hat irgendwie RuneScape gespielt und da haben die Leute um sie herum aus ihren Körpern im Penis geformt. Dann hat sie so hochgesprungen und gesagt, oh, das ist ganz schön beeindruckend, wie er das macht. So alles so synchron, gut. Ja,
dann Gott.
So sind die Leute in der Online-Welt.
Ja, das Internet. Gut, dann, wenn ihr die News und die Wortspiele lesen wollt, auch hier nochmal der Hinweis, findet ihr das natürlich auf mein MMO. Und wie bei jeder Podcast-Folge seid ihr herzlich eingeladen, uns ein kleines bisschen Feedback zukommen zu lassen. Das könnt ihr per Mail tun, das könnt ihr auch gerne in den Kommentaren auf mein MMO tun. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge, Verbesserungsvorschläge, Wünsche, Träume, Hoffnungen habt, dann dürft ihr sie dort gerne schreiben. Das war die News-Show für diese Woche. Ab nächste Woche ist dann Leia Jankowski wieder hier, wird euch begleiten. Gerd Schumann bleibt. Ich rotiere dann immer mal wieder rein, wenn ich gebraucht werde oder wenn es ein Thema für mich gibt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, bis nächste Woche. Tschüss!